Hallo und herzlich willkommen zu Vollverpackt mit dem Alex.
Moin.
Und mir, dem Falco. Und heute haben wir ein brisantes Thema,
Alex. Wir reden heute über Gewalt in Videospielen.
Ja, mein Lieblingsfeature.
Genau. Also, ich glaube, wir steigen am besten mal so ein kleines bisschen damit ein, wie unsere eigene Vergangenheit ist und wie sich das mit Gewalt in Videospielen eigentlich entwickelt hat. Mhm. Für mich ist eine der frühesten Erfahrungen, was Gewalt in Videospielen angeht, tatsächlich, dass ich bei einem Freund als relativ kleiner Bursche Wolfenstein gespielt habe.
Oh, ja.
Und Wolfenstein ist ja durchaus ziemlich problematisch, nicht nur aufgrund der Thematik, weil es gegen Nazis geht, sondern auch, wobei es eigentlich nichts dagegen einzuwenden ist, wenn man gegen Nazis kämpft, aber die Hakenkreuze waren natürlich
ein Problem. Ja, die Darstellung der Hakenkreuze und den Hitlerbildern, ja.
Genau. Aber auch die Darstellung, wenn du so einen Gegner umschießt, ist ja durchaus drastisch.
Für die Zeit auf jeden Fall, ja.
Und das ist übrigens auch ein sehr, sehr schöner Punkt zu der Zeit. Da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf, wie sich das eigentlich entwickelt hat. Und die Gegner geben ja auch noch Laute von sich, wenn du sie umschießt.
Mein Leben!
Ganz genau, der bekannte Soundclip da draus. Oder jemand wie der Mecha-Hitler, den du am Ende zerlegst. Der,
die, American Schweinhund!
Der geht ja schon auf eine ziemlich bunte, ziemlich blumige Art und Weise drauf.
Ja, und nicht nur das, da gibt es ja dann nochmal einen ein Slow-Motion-Replay, was auch als solches, glaube ich, benannt ist, von der Animation in Nahaufnahme.
Genau,
so, und ich vom finde, Entwickler eingebaut.
Ich finde, man merkt da auch schon, Gewalt ist irgendwie schon cool. Und ja, du kommst mit Gewalt in deinen Spielen tatsächlich auch ins Gespräch, und Gewalt in den Spielen ist, wenn nicht ein Verkaufsargument, dann zumindest was, was sich ins Gespräch bringt und was andere Leute dann auch mal sehen wollen.
Mhm.
Andere Spiele, die das so ähnlich machen in der Zeit, oder das heißt in der Zeit etwas kurz danach, ist natürlich ein Doom.
Ja, das war meine erste Erfahrung mit so In-Your-Face-Gewalt in Videospielen.
Genau, und da hast du ja allerdings zu einem großen Teil keine menschlichen Gegner. Und das ist ja auch eine Unterscheidung, die viele von den Rating-Einrichtungen machen, ob es gegen menschliche Gegner oder menschenähnliche Gegner oder was anderes geht. Bei Doom hast du ja auch ganz viele Dämonen, gegen die du kämpfst.
Stimmt, du hast aber auch Zombies, die ja nach zumindest modernen Einstufungen, aber auch, glaube ich, damals in Deutschland als menschenähnliche Gegner eingestuft sind.
Genau. Und man muss auch sagen, selbst wenn diese Dämonen keine menschlichen Gegner sind, einige sehen zumindest entfernt aus wie Humanoide, also zwei Beine, zwei Arme und Kopf.
Mhm.
Und die Art und Weise, die die auseinanderfallen, könnte man sich zumindest so auch bei einem Menschen vorstellen.
Mhm.
Ein anderes Spiel, das, ich glaube, ein Stück danach rauskommt, was aber in einem ähnlichen Style ist und nochmal eine Schippe drauflegt, ist für mich Rise of the Triad.
Mhm.
Rise of the Triad ist jetzt von der ganzen Ausrichtung her nicht wirklich realistischer. Also du hast beispielsweise auch solche Bodenplatten, die dich in die Luft katapultieren, die Levels, durch die du läufst, sind nicht angelehnt an echte Gebäude oder sowas.
Ja.
Aber du hast auch menschliche Gegner. Und das Spiel legt insofern eine Schippe drauf, dass du diese Gegner erschießt mit durchaus realistischen Waffen. Also da gibt's auch Raketenwerfer, die gleichzeitig
fünf verschiedene Raketenwerfer.
Genau. X-Projektile abschießen. Aber du hast beispielsweise auch einfach Pistolen oder Maschinenpistolen.
Ja.
Und damit schießt du diese Gegner um. Aber sie gehen dann runter auf die Knie und flehen um ihr Leben.
Mhm.
Also sie wedeln so mit den Händen und sagen, ich weiß gar nicht genau, was sie sagen, das ist auch zu lange her, aber sie, ganz offensichtlich möchten sie jetzt nicht vom Leben zum Tode befördert werden.
Jupp.
Das Problem ist aber, wenn du in dieser Situation nicht jemanden, der um sein Leben flieht, erschießt, dann kann es sein, dass sie wieder aufstehen und weiterkämpfen.
Ja.
Und ich glaube, das war das erste Mal, wo ich darüber nachgedacht habe, Moment mal, was passiert hier eigentlich? Aber zu dem Zeitpunkt, in dem Alter, habe ich dann trotzdem in meinem Kopf die Entscheidung getroffen, ach, weißt du was, das finde ich irgendwie cool.
Ja. Das war ja auch noch frühe 90er. Fun Fact, das Spiel kam so ungefähr gleichzeitig, ich glaube kurz vor Doom raus und war ursprünglich als einen Wolfenstein-Nachfolger geplant vom Entwickler. Das ist auch eine erweiterte Wolfenstein-Engine und haben die Lizenz dann nicht gekriegt und dann wurden die ganzen Symbole halt schnell zu diesen Angst umgemodelt. Aber es sollte quasi auf Wolfenstein aufsetzen mit dem Ziel auch, du hast ja verschiedene Charaktere zur Auswahl, die sich ganz leicht unterschiedlich verhalten.
Mhm.
Und deswegen sehen die Gegner auch noch so ziemlich Nazi-mäßig aus. Was dann natürlich noch mal eine andere Sache wäre, ne? Weil also Nazis sind ja so Proto-Bösewichte, wo also dann sicher nicht die Idee war, vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, was man mit einem sich ergebenden Gegner tut, sondern aus amerikanischer Sicht besonders noch mal extra Genugtuung geben soll, diesem hilflosen Nazi dann in die Hölle zu schicken.
Ah, okay, interessant. Ja, also dadurch, dass es für mich eben nicht diese Proto-Bösewichte waren, sondern aber ich habe ehrlich gesagt auch die Story von Rise of the Triad
keine Ahnung,
so richtig parat gehabt. Ist auch wahrscheinlich eher so ein bisschen Augenwischerei gewesen, ne? Ja. Was dir einfach nur einen Grund gibt, da in diese Basis zu gehen und da aufzuräumen. Ich habe mir übrigens auch damals schon für Rise of the Triad, daran kann ich mich noch erinnern, gewünscht, dass das Ganze ein bisschen realistischer wäre. Also, dass du tatsächlich eine echte Agenda hast, warum du da jetzt bist und dass du tatsächlich auch solche Sachen machen musst, wie taktisch zu spielen.
Mhm.
War aber damals eben noch nicht der Fall. Die Shooter zu dem Zeitpunkt waren alle eher Run and Gun, also ganz im Gegensatz zu dem, was wir teilweise heute haben.
Ja, das ging ja dann ein bisschen später. Half-Life ist ja da für viele so ein Wendepunkt.
Mhm.
Aber die hießen ja dementsprechend auch Doom-Clones eine ganze Weile lang, weil Doom so das Aushängeschild war und dann hat sich sehr viel daran orientiert und weniger versucht, das Genre wirklich weiterzubringen.
Zwei andere Doom-Clones, die tatsächlich auch in Richtung Brutalität auf sich aufmerksam gemacht haben, waren für mich Kingpin.
Mhm, ja.
Kingpin ja vor allen Dingen mit dieser Werbung, ne, wo diese Werbung in Spielemagazinen formatfüllend erschienen ist, wo tatsächlich mehrere Leute am Boden lagen, mit Leichentüchern überdeckt. Und kannst du dich noch an den Slogan erinnern?
Nee, kann ich nicht. Ich kann mich auch gar nicht so wirklich an die Werbung erinnern, um ehrlich zu sein. Das wurde doch dann auch relativ schnell indiziert bei uns, oder?
Ich meine ja. Ich glaube, die Aussage der Werbung war sowas wie, heute ist ein schöner Tag oder so, weil du eben tatsächlich so viele Leute umgenietet hast. Und das war schon für die damalige Zeit, war das schon ganz schön arg. Was Kingpin gemacht hat, war, dass die Gegnercharaktere, also das waren ja ganz normal aus Polygonen zusammengesetzte Figuren, über die eine Textur gelegt war. Und was Kingpin dann gemacht hat, diese Texturen hatten einen unversehrten, aber eben auch einen verwundeten Status. Und das bedeutet, du hast deine Gegner dann tatsächlich von diesem unversehrten in den verwundeten Status befördert und dann eben irgendwann auch umgeschossen. Der andere Doom-Klon, den ich noch erwähnen wollte.
Sorry, ganz kurz, ich habe es gerade mal nachgeguckt. Ich kannte diese Werbung tatsächlich nicht. Daran kann man sich gewöhnen, ist der Slogan.
Ja. Und das gab einen, wenn ich mich richtig erinnere, gab das einen ziemlichen Aufschrei.
Mhm.
Weil das eben auch in Magazinen wie der GameStar oder der PC Games erschienen ist. Mhm. Ne? Und dieses Gewaltthema war zu dem Zeitpunkt ja schon war schon in aller Munde und hat dann ja auch ein paar Jahre später in dieser ganzen Killerspiel-Debatte seinen Höhepunkt gefunden.
Ja. Eines der ersten Spiele, wo man so Körperteile abschießen kannte, ne? 1999 rausgekommen übrigens.
Und das nächste Spiel, was das eben, was das eben noch weiter zelebriert oder noch weiter auswalzt, ist Soldier of Fortune. Und hast du das irgendwann mal gespielt?
Ja, war natürlich ein Riesending. Damals legendär auf Schulhöfen diskutiert. Das kam dann ein Jahr nach Kingpin raus, glaube ich. Mhm. Und machte dann als Raubkopie natürlich schnell die Runde, weil das jeder mal sehen wollte. Weil das hat ja dieses relativ detaillierte Schadensmodell, in Anführungsstrichen. Wo je nachdem, wo man den Gegner hingeschossen hat, dann Teile des Kopfes zum Beispiel weggeschossen wurden und dann gab es darunter liegend aber noch Details quasi, die dann freigelegt wurden. Oder wenn man in den Bauch geschossen hat, dann kamen dann halt so Gedärme angedeutet daraus. Aber wirklich als 3D-Objekt, also die Arbeit, die da reingeflossen ist, das so gewalttätig wie möglich zu machen, war schon beeindruckend zu dem Zeitpunkt. Und es war ganz klar, dass das als Schockfaktor extra so eingebaut wurde.
Und ich habe das, ich kann mich da tatsächlich nicht so gut dran erinnern, ich habe das nie gespielt, aber ich weiß, dass ich es immer mal spielen wollte. Mhm. Und frage mich natürlich auch, warum ist das so? Also warum fand ich das als, naja, was meinst du jetzt, 2000 ist es rausgekommen?
Ja.
Also zu dem Zeitpunkt war ich dann tatsächlich ja auch schon 18 Jahre alt. Aber warum finde ich das cool? Ist ja schon ein bisschen speziell.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, glaube ich, mir ging es gar nicht mal unbedingt darum, das unbedingt zu spielen oder spielen zu wollen. Mir ging es eigentlich viel stärker darum, dass ich mich nicht bevormunden lassen wollte, dass ich keine unvollständige Version spielen wollte.
Aha.
Und das ist, ja, also das schlägt jetzt für mich sozusagen den Bogen zu unserem nächsten großen Thema. Wie sieht's bei dir aus? Also hast du noch irgendwelche anderen Spiele aus deiner eigenen Vergangenheit, wo du sagen würdest, da ist sozusagen, was Gewalt angeht, ein neuer Meilenstein gesetzt worden?
Ich würde sagen, also von den Sachen, die mir damals aufgefallen sind, Mortal Kombat war ein ziemlich großes Ding, was viel diskutiert wurde, wobei ich die erst ein bisschen später gefunden habe, so Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3 Zeiten rum. Mhm. Ich war ja auch ein Super Nintendo-Spieler eine lange Zeit und da war Mortal Kombat ja zensiert. Das heißt, da wäre mir das gar nicht über den Weg gelaufen und Sega, gab es jetzt nicht so viele Sega-Spieler in meiner Umgebung und dann schon gar keinen, der Mortal Kombat auf Sega gehabt hätte. Mhm. PC schon gar nicht zu dem Zeitpunkt. Arcade waren ja da schon keine Sachen. Das war, als ich ein Kind war, schon zum großen Teil verboten, dass die in öffentlich zugänglichen Räumen für Minderjährige stehen dürfen. Mhm. Weil die ja relativ schnell Glücksspielautomaten gleichgesetzt wurden. Also ich kann mich so ganz dunkel daran erinnern, dass an der Pommesbude noch irgendwie ein Spielautomat stand. Aber keine Ahnung, ich meine, das wäre so 90 gewesen, 92, als das sich dann verabschiedet hat. Und da war ich 5, 7 Jahre alt, irgendwie sowas.
Mhm, ja.
Was mir noch in Erinnerung geblieben sind Postal 2, ein bisschen später.
Ja.
Das war ja auch legendär. Postal 1 ist mir nie so über den Weg gelaufen. Das war ja auch relativ, naja, hat ja einen ziemlichen Backlash ausgelöst. Aber Postal 2 dann als First-Person-Spiel, das ist mir noch ziemlich gut in Erinnerung geblieben, dass man da rumgelaufen ist und alles Mögliche ausprobiert hat. Da war ich so auch gerade alt genug, dass ich Teile dieses, also es war ja nicht nur gewalttätig, sondern auch überspitzte Satire, Amerika-Satire hauptsächlich. Und dass ich das dann so ein bisschen mitbekommen habe und beziehungsweise verstehen konnte, was da abgeht. Aber das war ja auch, ne, da konntest du ja alles machen von Zivilisten anzünden und wieder auspinkeln und sowas. Und ja, komisch, was so die Faszination dabei war, aber da habe ich relativ viel mit Sandbox-mäßig rumgespielt zu dem Zeitpunkt. Und dann auf der PlayStation Thrill Kill, was nie offiziell erschienen ist, aber eine unfertige Version dann rumgegangen ist. für modifizierte Playstations. Das ist ein Spiel, was dann aufgrund der Gewalt anscheinend, also ich habe jetzt die Legende nicht mehr so ganz im Hinterkopf, das ist ein Vierspieler Beat'em'up. Das ist dann so eine 3D-Arena mit vier Spielern. Und das hat dann auch so ganz brutale Finishing-Manöver. Und das war so ein Vier-Player-Free-for-All quasi. Und auch so Videos, in denen die Charaktere vorgestellt haben. Und ich weiß noch, dass nicht alle Videos fertig waren in der Version. Und da gab es immer Legenden, dass es Versionen gibt, wo die anderen Videos noch drin sind oder die anderen Kill-Moves. Aber das war auch, das weiß ich noch, ziemlich legendär für den Gewaltgrad. Und gerade weil es nie offiziell erschienen ist, nicht mal in den USA, hat es halt auch nochmal so einen mythischen Status.
Oh ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ist übrigens auch interessant, dass es einen Unterschied macht in der Beurteilung, eben durch diese Rating-Einrichtungen, auf die wir später auch noch zu sprechen kommen, denke ich, ob das Spiel ein First-Person-Spiel ist oder eben aus einer isometrischen Perspektive das Geschehen zeigt oder. Das erste Postal beispielsweise war ja auch gar kein First-Person-Shooter, sondern war eben tatsächlich aus so einer isometrischen Perspektive, und du hast dann deine Figur da durch so eine relativ aufwendig gezeichnete Landschaft da gesteuert. Mhm. Hast aber, wie gesagt, auch schon wehrlose Leute über den Haufen geschossen.
Ja.
Übrigens ein Spiel, das ich noch komplett vergessen hatte, weil es eben auch kein First-Person-Shooter ist. Das erste und das zweite Fallout waren in ihrer Gewaltdarstellung auch ganz schön krass. Und ich kann mich noch erinnern, dass das eins der ersten und vielleicht sogar auch das einzige Spiel war, das ich so als junger Bursche, der noch bei seinen Eltern gewohnt hat, aus dem Ausland importiert habe und importieren musste, weil es nämlich auch da schon in der deutschen Version die Gewaltdarstellung geschnitten war.
Ja.
Und da konntest du eben tatsächlich dann mit Maschinenpistolen oder mit Sturmgewehren auf Leute schießen. Und die sind in viele verschiedene Teile dann zerplatzt.
Ja. Das hat sich ja dann durchgezogen bis Fallout 3. Bei Fallout 1 und 2, soweit ich mich erinnere, wurden ja auch teilweise wirklich Content, also alle Quests, die irgendwie mit Kindern zu tun hatten, entfernt, zum Beispiel, weil es keine Kinder mehr gab.
Ja. Aber Fallout 3 war dann nicht geschnitten in Deutschland.
Doch, das war auch noch geschnitten.
Ah, okay.
Das Abtrennen von Körperteilen war nicht möglich, und vor allen Dingen, da gab es ja diese Zeitlupen-Kamerafahrten, wo Gegner spektakulär zerplatzt sind, das war dann noch raus. Ich weiß dann nicht, ob es bei New Vegas noch so war, aber spätestens bei Fallout 4 war es dann auch bei uns komplett umgeschnitten.
Ja.
Was ist das brutalste Spiel, was du je gespielt hast? Und das kannst du definieren, wie du möchtest.
Ich glaube, das ist tatsächlich Manhunt. Mhm. Weil es da ist die Brutalität ja tatsächlich auch Teil des Gameplays. Du bist ja als Spieler, bist du ja tatsächlich dazu angehalten, deine Gegner möglichst brutal zu töten. Also Manhunt ist so ein Spiel, da steuerst du deinen Charakter über die Schulter durch so verlassene Gelände, Fabrikgelände, irgendwelche verlassenen Häuser. Und du wirst ja von so einem Typen, so einem Mastermind im Hintergrund gesteuert, und das Ganze wird gefilmt. Deswegen hat das Ganze auch so diesen Film-Grain-Effekt darüber. Mhm. Und kämpfst dann gegen irgendwelche Gang-Mitglieder. Und je länger du bei einem Kill, bei so einem Stealth-Kill, dann tatsächlich die Taste gedrückt hältst, umso brutaler wird auch die Animation, mit der du diesen Gegner dann umbringst. Aber du kriegst eben auch mehr Punkte. Aber du setzt dich natürlich auch einem höheren Risiko aus, weil du eben für diese Animation länger vorbereitest und mehr Zeit.
Ja, genau, du musst das gedrückt halten, bevor du überhaupt, also selbst dieser Gegner kann sich noch umdrehen. Es ist nicht so, dass nicht noch andere Gegner entdecken können, glaube ich, sondern es ist auch sogar so, dass du dann länger hinter dem Gegner herschleichen musst. Ein paar Sekunden.
Genau.
Ja, das wäre tatsächlich auch meine Antwort gewesen.
Ja.
Weil sich das ganz interessant. Also es gibt definitiv Spiele mit mehr Gore. Also die modernen Mortal Kombat Spiele, ne, wo es noch übertriebener ist, Herzen und Gedärme werden rausgerissen und Kamera wirksam nach vorne gehalten und solche Sachen. Aber Manhunt hat tatsächlich dieses, ist halt eine sehr realistische Art von Gewalt, ne? Ist halt nicht so übertrieben, sondern da werden halt Leute, also übertrieben im Sinne von, das wäre physisch tatsächlich möglich, anders als bei Mortal Kombat. Da werden halt Leute mit Plastiktüten erdrosselt und so ein Zeugs.
Ja.
Es hat dieses, es treibt dich wirklich an, also es wäre nicht nur, als würde dir das nahelegen, dass du so brutal wie möglich töten sollst, sondern das ist halt diese Stimme, die dir ständig sagt, so töte, 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 dich dann quasi antreibt.
Mhm.
Und dann, wie du schon gesagt hast, dass du belohnt wirst, umso gewalttätiger du vorgehst. Und dass es diesen direkten Belohnungseffekt gibt. Dass mehr Risiko bedeutet, eine krassere, brutalere Animation, um dich dann quasi dafür zu belohnen, dass du dieses Risiko eingehst, also von Punkten oder sonst irgendwas ganz abgesehen. Und ja, diese Kombination aus Realismus, Stimmung, Kontext einfach, das ist ja was oft nicht erwähnt wird in der Gewaltdebatte. Kontext ist natürlich entscheidend und der ist bei Manhunt am krassesten mit, also
ja.
Zusammen mit der gezeigten Gewalt natürlich.
Es war auch eigentlich ein ganz kompetentes Spiel, fand ich.
Ja.
Also es war als Schleichspiel schon, hatte gute Gameplay-Mechaniken und es hat sogar auch Spaß gemacht. Ich habe es allerdings nicht durchgespielt. Irgendwie dieser Reiz des Neuen, der verfliegt dann auch irgendwann. Also du hast dann dich an den Kill-Animationen satt gesehen und irgendwann werden die Gegner relativ eintönig, fand ich. Und dann wäre es einfach nur das nächste Level gewesen.
Ja, es gibt später noch ein paar ganz coole Bossfights, aber an sich gebe ich dir recht. Aber ja, sehr kompetente Spiele.
Hast du es durchgespielt?
Eins ja.
Ah, okay. Ja, bei zwei wüsste ich auch tatsächlich gar nicht, wie man da rankommen sollte. Selbst eins konnte man ja hier in Deutschland gar nicht erwerben. Mhm. Aber bei zwei würde es, glaube ich, auch für Leute außerhalb von Deutschland schwieriger.
Ja, ja.
Und das ist tatsächlich auch, damit würde ich ganz gerne zu meinem nächsten Punkt kommen. Eine der Sachen, die Manhunt für mich interessanter gemacht hat als andere Spiele, war die Tatsache, dass mir einfach aufgrund des Landes, in dem ich aufgewachsen bin, aufgrund des Landes, in dem ich mich gerade befinde, verboten wird, dieses Spiel zu spielen.
Mhm.
Und diese Bevormundung oder eben bei anderen Spielen der Zwang, eine unvollständige Version zu spielen, das hat mir nicht gepasst.
Ja.
Das gefiel mir vom Grundsatz her schon nicht.
Wollen wir kurz nochmal die rechtliche Situation in Deutschland erklären?
Sehr gerne.
Also bei uns wird ja, also es gab ja immer schon Bewegungen von gewissen Gruppen, dass das kontrolliert werden soll. Das erste, was ich gefunden hatte, war Death Race aus dem Jahre 1976. Ein Arcade-Spiel, in dem man Gremlins in dicken Anführungsstrichen mit einem Auto überfahren musste. Das waren dann also so ganz billige monochrome Pixelfiguren und dann haben die so einen kleinen Grabstein hinterlassen. Und da gab es schon in den USA Proteste und Medienberichte darüber. Und kurz später wurden dann Spiele, teilweise, die wir schon erwähnt haben, Mortal Kombat und Night Trap, beziehungsweise nicht kurz später, sondern es kam dann immer wieder mal so ein bisschen auf, aber mit Mortal Kombat und Night Trap in den frühen 90ern wurde der Druck dann auf die Industrie so groß, dass sie sich in den USA quasi dazu entschieden haben, die ESRB aufzubauen, das Electronic Software Rating Board. Das ist quasi eine Art Selbst, naja, Zensur will ich nicht sagen in dem Fall, aber Selbsteinstufungssystem, das Spiele bewertet. Und dementsprechend werden die dann gekennzeichnet. In den USA ist das nicht verbindlich, wobei es in den USA über dem M-Rating for Mature für erwachsene Spieler noch ein X-Rating gibt. Und das enthält halt viele Sachen der Porno-Kategorie, aber in manchen Fällen auch sehr brutale Spiele. Und die meisten Geschäfte in den USA, gerade diese größeren Reseller, sagen halt, dass sie keine Produkte in ihrem Inventar aufnehmen, was dieses X-Rating hat. Und dadurch ist es dann sehr schwer, da Aufmerksamkeit zu bekommen. Und deswegen werden diese Sachen dann meistens auch nicht verkauft. Und bei uns ist es natürlich die USK. Die gibt es seit 1994. Ebenso von der Industrie selbst gegründet als quasi Selbsteinstufung, um Eltern leichter erklären zu können, was die Spiele beinhalten. Der große Unterschied ist, seit 2003 ist die USK-Einstufung Vorschrift und verbindlich für den Einzelhandel auch. Das heißt, ein Spiel mit einem 16er-Sticker darf Saturn nicht an einen 15-Jährigen verkaufen, ganz rechtlich. Und man darf auch nicht sagen, so, dann lasse ich mein Spiel einfach nicht prüfen, sondern alles, was nicht geprüft wird, hat automatisch keine Jugendfreigabe und ist damit ab 18 freigegeben. Darüber hinaus gibt es bei uns noch die Indizierung, die sogenannte Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, BPJM, früher auch mal für jugendgefährdende Schriften, prüft besonders gewalttätige Spiele nach Aufruf. Also die machen das nicht von sich selbst. Irgendwer muss sich dann beschweren. Das sind meistens Eltern- oder Lehrerverbände, die dann sagen, hey, hier, dieses Spiel ist so brutal, wir wollen nicht, dass das frei im Handel erhältlich ist. Und dann wird das geprüft. Die schließen sich dann auch nochmal mit der USK kurz und ein paar Experten. Und dann kann ein Spiel indiziert werden. Und da gibt es dann verschiedene Abstufungen. Da gibt es die sogenannte Liste A. Das ist noch relativ, milde. Das heißt einfach, dass das Spiel nicht beworben oder ausgestellt werden kann in Bereichen, wo Jugendliche unter 18 Jahren Zugang haben. Das heißt aber auch, dass es wie in den USA dann nicht im Laden verkauft werden darf, was für die meisten Läden dann keinen Sinn macht, das im Inventar zu haben. Also beziehungsweise es darf nicht ins Regal gestellt werden. Genau. Im Prinzip dürfte auch ein Saturn ein indiziertes Spiel verkaufen, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich möchte gerne dieses indizierte Spiel haben und ich bin über 18 Jahre alt. Aber warum sollte Saturn sich das irgendwo in ein Hinterzimmer stellen, wenn kaum Leute davon hören? Weil wenn es nicht beworben werden darf, hören natürlich auch Erwachsene relativ schlecht davon. Es gibt dann nochmal eine Steigerung, die sogenannte Liste B. Und das sind Spiele, die bundesweit beschlagnahmt werden. Das heißt, in dem Fall ist der Besitz nicht strafbar. Tatsächlich, wenn du so ein Spiel bei dir zu Hause hast, also du kaufst es dir direkt, wenn es rauskommt, dann wird es indiziert, dann wird es auf Liste B gesetzt. Dann darfst du es weiter besitzen, aber du darfst es zum Beispiel nicht ins Land ein- oder ausführen. Das heißt, wenn du zu deinem Kumpel nach Österreich rüberfährst, darfst du es nicht dabei haben. Das Ausstellen ist da noch kritischer. Theoretisch könntest du schon in gefährliche Fahrwässer kommen, wenn du es einfach nur einem Freund zeigst. Und es darf auf keinen Fall in einem Raum sein, in dem ein Minderjähriger es entdecken könnte zum Beispiel. Mhm. Also da gibt es dann relativ strikte Vorschriften. Und dann gibt es seit einiger Zeit noch die Listen C und D. Das sind nicht öffentlich zugängliche Listen für digitale Inhalte. Da sagt der Gesetzgeber dann, das wäre zu einfach, wenn Jugendliche diese Listen sehen könnten, per Link dann im Internet darauf zu stoßen und sich das dann anzuschauen, runterzuladen oder was auch immer. Ein Beispiel ist zum Beispiel Hatred, was ja vor nicht allzu langer Zeit relativ viel in den Nachrichten war. Das ist auf dieser Liste D. Taucht dadurch also auch nicht in den offiziellen Indizierungslisten auf.
Ja.
Ich habe da nämlich mal nachgeguckt, was so indiziert wurde in letzter Zeit.
Ja.
Nicht so viel, aber können wir gleich mal noch zu kommen.
Das Problem mit dieser Indizierung, und da geht es mir vor allen Dingen um Liste A, ist, wie du schon sagtest, es besteht dann ein Werbeverbot und für die meisten niedergelassenen Händler, also zum Beispiel Saturn, Mediamarkt, was auch immer, macht es deswegen auch keinen Sinn mehr, sie im Sortiment zu haben. Und auch online ist es aus Deutschland heraus gar nicht so einfach, an solche Titel ranzukommen. Und das hat, das ist mir immer sauer aufgestoßen, weil für mich als über 18-Jährigen gibt es ja überhaupt keinen Grund, warum ich diese Spiele nicht erwerben und nicht spielen können sollte. Mhm. Also es ist ja überhaupt nicht der Fall, dass für mich diese Spiele verboten sind oder irgendetwas dergleichen. Ja. Aber ich habe praktisch, also es gibt für mich relativ große Hürden, an diese Spiele ranzukommen.
Ja.
Und das fand ich schon immer ein bisschen absurd. Also, dass ich beispielsweise ein Spiel, für das das zutrifft, aus Österreich importieren muss. Denn in Österreich gibt es diese Beschränkungen eben nicht in der Form. Mhm. Oder dass ich tatsächlich, und das ist noch absurder, mir die von einem Freund aus UK über Steam beispielsweise schenken lassen kann.
Ja.
Aber ich kann sie als über 18-Jähriger nicht auf Steam kaufen.
Ja.
Und da muss ich immer sagen, das stört mich sehr, weil ich nicht die geschnittene Version von etwas spielen möchte, wo es eine ungeschnittene Version gibt. Und weil es für mich als Volljährigem ja auch keinen Grund geben sollte, mit dieser geschnittenen Version Vorlieb nehmen zu müssen.
Mhm, ja. Ich finde auch, also das Werbeverbot, das interessiert mich gar nicht mal so sehr, weil mittlerweile sind, also ich konsumiere kaum Medien aus Deutschland oder wenn, dann immer gleichzeitig mit amerikanischen Medien zum Beispiel oder anderen ausländischen Medien. Das heißt, mir sind diese Spiele immer bewusst eigentlich. Mhm. Also ich weiß, dass sie existieren. In 80-90% der Fälle, das gilt natürlich nicht für jedes kleine Indie-Spiel, aber ich sehe die schon. Aber die Umständlichkeit, die zu kaufen, und es ist fast noch mal schwieriger geworden mit dem Weggang von Videotheken, die ja immer ab 18 frei waren oder zumindest ein Großteil der Fläche für 18-Plus-Titel reserviert war und man da auch nur als 18-Jähriger reinkam und da dann solche Sachen sehen, ausleihen oder sonst was konnte. Das stört mich echt. Da wird dir natürlich jetzt irgendwie der Gesetzgeber sagen, das ist ja nicht unsere Schuld, ist ja nicht so, als könnte dir Steam das nicht verkaufen, wenn sie entsprechende Maßnahmen einrichten. Ne?
Also dem Gesetzgeber mache ich da persönlich auch gar keinen Vorwurf, aber Steam mache ich tatsächlich den Vorwurf, dass sie es bis heute nicht geschafft haben, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um das eben möglich zu machen.
Wobei, also, es gibt natürlich den Vorwurf, dass es allein durch diese gesetzlichen Begebenheiten eine Selbstzensur quasi nahegelegt wird. Mhm. Ne, man kann ja immer sagen, so, ach ja, eigentlich ist das nicht verboten, aber es wird trotzdem quasi wirtschaftlich zerstört. Und wenn wir mal dazu kommen, dass, ich meinte ja gerade, in letzter Zeit wurde nicht viel indiziert. Mhm. Ich habe mal geguckt, was in den letzten 3 Jahren so indiziert wurde. 2018, 19 und 20 wurde gar nichts. Beziehungsweise doch 2 Sachen indiziert, aber beide nicht wegen Gewalt. Valkyrie Drive Bikuni im Mai 2018 und kurz davor noch Criminal Girls 2 Panty Favors. Okay. Im März 2018. Beide, ich habe da mal aus Recherchegründen geguckt, was das für Spiele sind. Mhm. Und es scheint mir nicht um Gewalt zu gehen.
Ja.
In der Indizierung. Und ansonsten gab es ein paar Umtragungen von Liste B in Liste A. Die Dead Rising-Spiele zum Beispiel sind wieder von der Liste B runter. Aber sonst, das Einzige, was ich gefunden habe für richtige Gewaltindizierungen, sind halt Hatred. Das war ein bisschen schwieriger zu finden, weil es Liste D ist. Das heißt, es könnte gegebenenfalls noch ein paar Digital-Only-Spiele geben, die auf Liste C und D sind, von denen wir halt nichts wissen. Und ansonsten ein paar Re-Releases von Dead Rising 1 und 2, Dark Sector, Carmageddon in 2017 sind die einzigen, ja, Gewaltinitierungen so. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, sind wir einfach da desensibilisiert worden oder sind wir da einfach jetzt ein bisschen easier going? Also wenn wir so alte, brutale Sachen angucken, die mal indiziert waren, in den 90ern zum Beispiel, da lacht man ja teilweise drüber und kann sich kaum vorstellen, dass das mal indiziert war. Oder liegt es auch daran, dass Entwickler mittlerweile sich selber zensieren und sagen, ja, hier, das ist leichter, wenn wir das für den globalen Weltmarkt machen, aber wir machen das dann nur zu einem gewissen Grade, in dem es auch in Deutschland noch durchkommt. Und weil der Druck gerade im AAA-Segment so hoch ist, die möglichst große Zielgruppe zu haben, ist es dann vielleicht so, dass allein dadurch, dass diese Gesetze existieren, wird dem Hersteller eine Selbstzensur aufgezwungen. Also ne, ein krasser Vergleich, sagen wir mal, wir würden unter einem totalitären Regime leben und die sagen, Darstellung eines gewissen religiösen Symbols wird automatisch ab 18 freigegeben, würden dann die Entwickler das automatisch rausnehmen und so könntest du ein Thema gar nicht mehr diskutieren oder darstellen in Videospielen. Und das ist dann keine direkte Zensur, aber es ist quasi Zensur über Umwege.
Ich habe eigentlich eher auf der anderen Seite den Eindruck, dass wir mit solchen gewalthaltigen Inhalten wesentlich weniger strikt umgehen als noch vor ein paar Jahren. Mhm. Also The Last of Us 2 beispielsweise ist ja wirklich extrem brutal und ist trotzdem nicht indiziert. Auch die Mortal Kombat-Spiele, die neueren Mortal Kombat-Spiele, ja, zeigen mittlerweile, sie zeigen im Grunde genommen alles, sind aber trotzdem nicht indiziert. Ich glaube, da hat sich einfach, das ist einfach eine Veränderung. Und da haben sich die Rating-Einrichtungen eben stärker an dem angepasst, an das angepasst, was der internationale Standard ist oder was schon international immer weniger strikt gehandhabt wurde.
Die andere Erklärung wäre ja dann, dass das, worüber du dich beschwerst, dass es so schwer zugänglich ist, eigentlich gar nicht der Fall war. Dadurch, dass es so verbreitet ist und so leicht zugänglich aus, jetzt gerade im Internetzeitalter, aus anderen Ländern und man quasi ja die schlimmsten Sachen, ohne das Spiel zu kaufen, schon gesehen haben kann, dass es gar nicht mehr so notwendig ist, dass das finale Spiel Jugendlichen dann quasi nicht zugänglich zu machen.
Ich glaube, auf Steam ist es tatsächlich immer noch ein Problem, ab 18er Spiele zu bekommen. Aber auf Konsole...
Ja, ab 18er nicht, oder? Nur initiiert.
Ja, weiß ich gar nicht genau. Müsste ich nochmal nachschauen. Aber auf Konsole beispielsweise ist es ja eigentlich überhaupt gar kein Problem, an ab 18er Spiele über den Versandhandel zu kommen.
Ja.
Und
wobei Amazon ja schon so ein paar, bei eBay zum Beispiel darfst du ja keine Spiele ab 18 verkaufen. Mhm. Bei Amazon muss es dann per Ausweis quasi dem Postboten bestätigt werden. Ob der einzelne Postbote das jetzt wirklich durchsetzt oder nicht, immer dahingestellt. Aber genau. Im Prinzip gibt es ja da auch Begrenzungen. Und dann im Einzelhandel musst du dich halt an der Kasse ausweisen, ne?
Ja. Und das ist ja auch, also das finde ich, ist ja auch völlig legitim. Also du sollst eben auch in der Lage sein, als Volljähriger so ein Spiel zu bekommen, aber es soll nicht volljährigen Menschen ruhig schwierig gemacht werden, an diese Dinge ranzukommen. Mhm. Das finde ich völlig legitim, aber ich habe halt den Eindruck, dass wir als über 18-Jährige eben heutzutage doch leichter an die Dinge rankommen und, wie du schon sagst, dass auch weniger Dinge indiziert werden. Das bedeutet, für ab 18 leichter erhältlich sind. Ich finde aber, es ist immer noch ein Unterschied, ob ein Spiel gewalttätig, oder was heißt gewalttätig, ne, gewalthaltig ist oder brutal ist, oder ob es grausam ist.
Ja.
Für mich sind das tatsächlich zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Vielleicht muss ich kurz erklären, warum das so ist. Ich habe überhaupt kein Problem mit Brutalität in Spielen oder Gewalt in Spielen. Also auch bei einem The Last of Us 2, da haben wir ja letztens eine Folge zu gemacht, nur zu The Last of Us 2. Hört da auch gerne mal rein, ist wirklich eine gute Folge geworden. Und in dem Spiel ist es ja teilweise sehr, sehr drastisch, was mit deinen Gegnern passiert. Also da fliegen Körperteile durch die Gegend. Sie haben sogar so einen Detailgrad in das Spiel eingebaut, dass wenn du einen Gegner vor einer Wand erwischst, dass Stücke von seinem Schädel und seiner Gehirnmasse an der Wand runter glitschen. Und das ist schon ziemlich drastisch, aber es stört mich nicht großartig. Ich bin ja jetzt auch nicht mega geil drauf, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, oh Gott, das schockt mich total, ich kann dieses Spiel an dieser Stelle nicht weiterspielen. Grausamkeit auf der anderen Seite ist aber, finde ich, echt widerwärtig. Und ich habe ein viel, viel größeres Problem mit einem Ramsay Bolton aus Game of Thrones als mit den ganzen Massenmördern, die ich selber bereits gespielt habe. Grausamkeit ist nämlich immer, wenn das Ganze langsam, bei vollem Bewusstsein des Opfers und bei zusätzlichem Lustgewinn für den Täter passiert. Und ich glaube, das haben wir in Spielen nicht so häufig, weil das in Spielen nicht das ist, was interessant ist. In Spielen ist der Kampf, dieser Wettstreit mit deinen Gegnern, dieses schnelle, actionreiche, interessant. Also die Executions, die in Spielen passieren, sowas wie God of War oder eben tatsächlich Warhammer 40k Space Marine oder oder Schatten von Mordor, das sind ja eigentlich das sind ja keine wirklichen Hinrichtungen, sondern das sind Finisher.
Ja.
Das passiert ja auch aus dem Kampf heraus und das ist innerhalb von Sekunden vorbei.
Wird aber schon als Belohnung eingesetzt, ne?
Es wird
ich würde auch sagen, dass Mortal Kombat Finishing Moves, und die sind ja lange und zelebriert, würde ich aber trotzdem unter Gewalt, aber nicht grausam.
Genau, genau. Das Schlimme oder das Grausame an der Hinrichtung ist ja, meiner Meinung nach, dass die eben nicht in Sekundenbruchteilen passiert, sondern dass das ganze Prozedere ewig dauert. Also bei einer...
Das muss ja nicht immer im Tod enden, ne? Selbst eine Folter, gibt es ja in GTA 4, gab es ja zum Beispiel, 5, gab es ja diese Folterszene.
Und das ist was, das finde ich echt hochproblematisch. Also bei GTA 5, die Folterszene, finde ich sogar nochmal extra problematisch, weil die durch den Charakter, durch diesen Trevor, eben tatsächlich auch noch irgendwie auf lustig getrimmt ist.
Ja.
Und da habe ich mir dann wirklich die Frage gestellt, ey, das überschreitet jetzt doch eigentlich eine Grenze. Das überschreitet auch für mich jetzt gerade eine Grenze, die ich bisher immer hatte.
Ja, das ist ja ein bisschen schwierig, ne? Weil manchmal ist sowas gezielt als Provokation da drin. Und es kann ja auch in verschiedenen Elementen, also zum Beispiel die Call of Duty No Russian Mission, die ja auch nicht besonders, die ja auch nicht wegen ihrer Gewaltdarstellung, sondern wegen dem Kontext so hart wirkt.
Ja.
Aber auch nicht wirklich grausam ist, weil die Leute werden ja auch nur erschossen, aber dem Kontext, dass das Zivilisten in einem Flughafen sind,
ja,
ist ja, was dieser Szene zum Beispiel den Druck verleiht.
Ja, und auch die Tatsache, dass du eben in dem Spiel spüren sollst, wie diese Menschen, die da fliehen, Angst um ihr Leben haben. Und auch über eine längere Zeit, also über die gesamte Missionszeit eigentlich, Angst um ihr Leben haben und vor dir weglaufen. Das sind eben keine, das sind auch keine ebenbürtigen Gegner. Und ich habe den Eindruck, bei Brutalität und Gewalt, das richtet sich häufig gegen ebenbürtige Gegner. Also in der Situation, wo der Finisher stattfindet, eben nicht mehr. Da hast du den Gegner schon überwunden.
Ja, aber quasi als Belohnung, dass du dieses Hindernis überkommen hast.
Genau. Und das ist bei grausamen Szenen meiner Meinung nach nicht mehr der Fall. Also bei Call of Duty gibt es beispielsweise auch in einem Teil, das ist eine völlig absurde Situation. Da gibt es in einem Teil eine Situation, wo du auch jemanden folterst, der gefesselt auf einem Stuhl sitzt, du brichst dann eine Scherbe von dem einen Fenster ab, steckst sie ihm ins Maul und haust ihm dann in die Fresse.
Ja.
Und bei dieser Szene habe ich mich maximal unwohl gefühlt und das Spiel erkennt das noch nicht mal wirklich an, das macht noch nicht mal eine große Sache daraus, der Typ ist 2 Minuten später dein Verbündeter. Also, und da, das ist was, an diesen ganzen brutalen Spielen, die ich in meinem Leben schon gespielt habe, störe ich mich gar nicht. Aber an sowas störe ich mich. An sowas gefällt mir nicht. Und sowas möchte ich eigentlich nicht.
Kommt immer sehr darauf an, wie es gemeint ist und wie man es auch wahrnimmt. Und ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, weil das auch so unterschiedlich ist von Person zu Person. Also es kann natürlich eingesetzt werden, um dir ein schlechtes Gefühl zu geben. Ne? Mhm. Also es kann ja sein, dass die Folterszene da ist, damit du dich schlecht fühlst über die Folterszene und das, was gerade passiert in einem Horrorspiel oder sowas zum Beispiel. Und da macht es ja auch irgendwie Sinn, sowas zu machen, weil du willst ja in dem Fall nicht den Spieler dafür belohnen oder dem Spieler sagen, dass er sich gut fühlen soll, dass da gerade gefoltert wird, ob es jetzt der Spielcharakter ist oder nicht. Und das ist ja nicht immer zwingend so, dass das Gewalt gegen den Videospiel, gegen deinen Charakter anders wahrgenommen wird. Also bei Dead Space habe ich mich auch hin und wieder umbringen lassen, um zu gucken, was passiert. Ich habe da nicht irgendwie eine größere Verbundenheit zu meinem Charakter gegenüber den Gegnern-Charaktern. Ich kann mich da gleichermaßen dran erfreuen.
Okay, das ist tatsächlich bei mir anders. Also ich glaube, das hatten wir auch kurz in unserer The Last of Us 2-Folge. Den eigenen Tod versuche ich schon immer zu vermeiden. Das einzige Spiel, wo ich das tatsächlich nicht gemacht habe, war, als ich als kleiner Bursche das erste Prince of Persia gespielt habe,
ja,
da habe ich schon mich hin und wieder so hingestellt, dass er zwischen diese diese schnappenden Metallplatten dazwischen kommt oder dass er mal in diese aus dem Boden herauskommenden Metallspitzen reinfällt.
Ja.
Aber seitdem habe ich, also ich versuche doch meinen eigenen Charakter am Leben zu erhalten, weil mir die Tötungsanimationen dann eben teilweise doch näher gehen, ja.
Ja, ja, also es kommt halt wirklich drauf an, selbst in Spielen wie, ich hatte ja erwähnt, dass in Last of Us 2 hat es für mich verstärkend gewirkt, dass die Gegner dann die Namen ihrer gefallenen Kameraden dann quasi nochmal sagen, so. Wobei ich aber auch in einem anderen Podcast gegenteilig gehört habe, dass das die Situation für die noch absurder und lustiger gemacht hat. Weil, ne, da schleichen zwei Leute irgendwie in den Laden rein und deinem Buddy explodiert links neben dir der Kopf und sagst halt so, Frank! Oh, da ist er! Oder so, ne? Und dann gehst du wieder in den normalen Modus zurück und bist halt nicht irgendwie fürs Leben gezeichnet, dass da gerade deinem besten Freund neben dir der Kopf geplatzt ist.
Ja. Ich finde aber, The Last of Us macht das zumindest ganz gut, dass es die psychologischen Auswirkungen auf dich als Täter, also die Spielerfigur als Täter, zeigt. Also, dass du eben auch tatsächlich ein ungutes Gefühl hast, danach eine Ellie zu spielen. Also zum einen, weil du weißt, sie hat diese Geschichte jetzt gerade.
Wir sollten ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwie in Spoiler-Territory
kommen. Aber auf der anderen Seite, dass du, wenn du bei einem GTA 5 diese Folterszene da gemacht hast, dass sich der Blick des Spieles auf Trevor überhaupt nicht verändert, finde ich hochproblematisch. Der wird durch diese Szene, finde ich, schon zu einem anderen Charakter und das Spiel nimmt überhaupt keinen Bezug darauf. Und das finde ich sehr, sehr merkwürdig, weil das, finde ich, auch für den Spieler selbst nicht die richtige Message ist.
Ja, wobei die Frage ist, ist es wichtig, was das für eine Message ist? Man könnte ja andersrum sagen, das sind alles Verbrecher, Massenmörder, Räuber und Trevor ist insgesamt ein crazy Typen und dass du den außerhalb dieser Szene überhaupt gemocht hast, ist ja vielleicht schon deine Schuld und vielleicht ist das absichtlich eingebaut, um dir quasi zu zeigen, dass, aha, auf einmal ziehst du hier die Grenze und die anderen Sachen waren dir egal. So nach dem Motto. Also, sollte es jetzt Spieleherstellern irgendwie verboten oder schwieriger gemacht werden, sowas zu zeigen, je nachdem, wie du das empfindest, ist ja auch ein bisschen die Frage.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich eine sehr individuelle Frage. Vielleicht ist es auch für mich nur so interessant zu beobachten, wie unterschiedlich ich mit diesen zwei Sachen, nämlich Gewalt auf der einen und Grausamkeit auf der anderen Seite, umgehe.
Ja.
Und das ist einfach für mich die Grenze, die ich im Laufe meines langen, langen Spielerlebens gezogen habe.
Und ich glaube, die große Frage in dem Zusammenhang ist ja, hat das eine Auswirkung? Also gibt es einen Grund dafür, dass wir sowas einschränken oder sogar verbieten sollten? Hat es eine Auswirkung auf Kinder und Jugendliche? Hat es eine Auswirkung auf Erwachsene? Und ist das irgendwie was man vermeiden sollte? Wir haben ja nicht wie in Amerika unbedingt diesen Freedom of Speech Charakter, dass alles, was nicht irgendwie direkt eine Mordaufforderung ist, erlaubt sein sollte, sondern wir nehmen uns ja schon raus als europäische Gesellschaft zu sagen, hier übersteigt der Vorteil für die große Allgemeinheit das Bedürfnis des Einzelnen und deswegen verbieten wir das oder steuern wir das.
Ich weiß nicht, ob ich mir wünschen würde, dass das reguliert wird. Ich glaube eigentlich, also ne, meine paradiesische Vorstellung, was würde ich wollen, wenn ich mir irgendwas auf der Welt wünschen kann? Ich würde nicht wollen, dass das reglementiert wird. Ich würde mir aber wünschen, dass eine Reglementierung gar nicht notwendig ist, weil die Entwickler selber sagen, hey, das wollen wir gar nicht zeigen. Das wollen wir gar nicht zum Teil dieses Spiels machen. Ich glaube, es gibt einen Platz für brutale Spiele. Ich glaube, trotz alledem, sie sollten die Ausnahme bleiben. Also sie sollten, vor allen Dingen sollte Gewalt in Spielen, Brutalität in Spielen nicht einfach nur eine Checkbox werden.
Ja.
Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, viele von den Top-Spielen der letzten Jahre sind saumäßig brutal. Obwohl sie das, und das finde ich, ist eigentlich auch wiederum ein ganz merkwürdiges Phänomen. Sie sind saumäßig brutal, ohne dass sie selbst, dass ihnen selbst das richtig klar ist, gefühlt. Also die Tatsache, wie ein Nathan Drake mit seinen Gegnern umgeht, ist tierisch brutal. Ist wirklich richtig, richtig krass. Oder auch bei Assassin's Creed, was du eigentlich da mit deinen Gegnern machst. Also wie ausgefeilt die Tötungsanimationen mittlerweile sind. Selbst ein Horizon Zero Dawn ist beim Kampf gegen die menschlichen Gegner ziemlich brutal. Mhm. Aber interessanterweise sind das brutale Spiele oder ist das Gewaltdarstellung, die gar nicht die Konsequenzen korrekt darstellt. Ja. Also bei einem Uncharted schießt du den Leuten in den Kopf und sie fallen danach um. Aber die Leiche ist noch ziemlich unversehrt. Bei einem Assassin's Creed hackst du auf die Leute mit Äxten ein und mit Schwertern ein und mit Dolchen ein, aber die Leute fallen eigentlich auch immer noch völlig unversehrt tot um. Mhm. Ist nicht ein The Last of Us 2 konsequenter, wenn es eben die wirklich schrecklichen Auswirkungen, die die eigenen Handlungen auf die Gegner haben, auch zeigt? Ist nicht ein Soldier of Fortune praktisch seiner Zeit voraus, indem es eben wirklich zeigt, was passiert, wenn du auf einen Menschen schießt? Wahrscheinlich eher nicht, also Soldier of Fortune wahrscheinlich eher nicht.
Weil ja, das ist ganz die Sache ist auch, wofür machst du das, ne?
Ja,
also genau. Du machst es ja nicht, um Leuten realistische Konsequenzen zu zeigen. Wir argumentieren ja auch immer oft, dass Gewalt in Spielen nicht das gleiche ist wie Gewalt in der echten Welt, dass es im Kopf nicht unbedingt einen Zusammenhang gibt und deswegen auch nicht das gleiche ist. Ist es dann vielleicht besser, dass die Gewalt etwas runtergestellt ist, weil es vielleicht sogar Leute stören würde, und es gar nicht so sehr darauf ankommt, den Leuten ein realistisches Szenario zu zeigen, ne? Also ich meine, da ist ja ganz viel anderes auch unrealistisch. Allein, dass du als einzelner Typ in Assassin's Creed mit 8 Leuten gleichzeitig kämpfen kannst.
Ja.
So, das ist ja alles überzeichnet in einem, was aber nicht immer heißt, dass es immer mehr sein muss als in der Realität.
Mhm. Ja, das stimmt. Es ist nur, also hin und wieder finde ich es ganz spannend, mal einen Schritt zurückzutreten und sich zu überlegen, Moment mal, was mache ich denn hier eigentlich gerade?
Ja.
Und warum nimmt überhaupt niemand Bezug darauf, dass ich eben gerade diese Sachen gemacht habe? Ja, Tomb Raider in seinem Reboot hat ja tatsächlich mal versucht, das Ganze so ein kleines bisschen einzuwerten, aber auch, das war ja auch eher Augenwischerei. Also die haben für den ersten Kill, den du als Lara da durchführst, haben sie da tatsächlich mal gesagt, oh, das ist jetzt ganz schön krass, das nimmt mich jetzt ganz schön mit, aber im weiteren Spielverlauf tötest du eben trotzdem reihenweise Gegner.
Ohne jetzt irgendwie was zu spoilen, aber in Ghost of Tsushima wird es auch dieses ganze der Zweck heiligt die Mittel Thema wird da auch besprochen im Spiel.
In dem Spiel, das ich gerade spiele, A Plague Tale Innocence, spielst du ja eben auch ein junges Mädchen, also Teenager-Alter, die mit ihrer Schleuder dann auch Gegnern Steine an den Kopf schmeißt und die Gegner somit tötet. Und ich habe den Eindruck, ja, vielleicht hätten sie das sogar noch eine Stufe krasser machen müssen, aber ich habe schon den Eindruck, sie nehmen auch darauf Bezug. Also sie fühlt sich damit überhaupt nicht wohl und der erste Kill, den sie dann in so einem Bosskampf auch durchführt, der nimmt sie schon ganz schön mit. Allerdings auch nur für die nächsten 5 Minuten des Spiels.
Ja.
Allerdings wird später auch nochmal wieder Bezug darauf genommen.
Ich glaube ja, dass das insgesamt auch rein mechanische Gründe hat, weil wenn man sich anguckt, was ist in Filmen populär. Und was lässt sich davon als Spielmechanik umsetzen?
Ja.
Ist das ja, korreliert das ja schon sehr stark, ne? Also eine romantische Komödie lässt sich halt schwer als Spiel machen. Ja. Also was machst du da als Spieler? Währenddessen alles, was irgendwie so Agenten, Thriller, Actionfilme, lässt sich relativ leicht umsetzen. Und dann gibt es natürlich Sachen, die sich in Filmen schwer umsetzen lässt, die dann aber als Spiel sehr populär sind. Also ich habe gerade mal geguckt, was sind so die meistverkauften Spiele. Und viele sind davon natürlich gewalttätig oder zumindest konfrontationsbasiert, ne? Wenn du jetzt einen Spider-Man oder Super Smash Bros. Sogar noch da reinzählen wollen würdest.
Ja.
Aber dann gibt es natürlich die Kategorie Sportspiele, Rennspiele und solche Geschichten, ein paar Partyspiele, die sich halt für das Medium Spiel besonders gut besonders gut auszeichnen. Oder auch Simulationsspiele. Animal Crossing zum Beispiel ist ja das drittbestverkaufte Spiel des Jahres im Moment noch.
Ja. Also was ich mir manchmal denke, ist, dass ich, glaube ich, ein Spiel ganz interessant fände, wo jeder Gegner, mit dem du zu tun hast, tatsächlich auch eine echte Bedrohung ist. Also ein ebenbürtiger Gegner.
Ja.
Wo du im Verlaufe des Spiels dann vielleicht nur gegen 20, 25, 30 Gegner kämpfst, statt gegen 500, 600, 700 Gegner.
Ja.
Das sage ich jetzt aber, und wenn ich es dann tatsächlich selber spielen würde, fände ich es vielleicht auch wiederum doof.
Ja, das ist ja quasi ein Multiplayer-Modus, ne? Wo jeder Stimmt. Gegner ungefähr so ist Stimmt. wie du. Und da merkt man das schon, dass das Gefühl ein anderes ist.
Ja.
Und natürlich auch viel häufiger Frusterlebnisse dem Spieler entgegengeworfen werden, quasi.
Ja. Ich habe aber schon den Eindruck, dass man im Laufe der Zeit, also ich jetzt tatsächlich auch selber als Spieler, ein bisschen desensibilisiert werde. Ich finde auch die Argumentation, die man häufig in irgendwelchen Online-Foren hört, mir selbst hat es nicht geschadet, so viele gewalthaltige Spiele zu spielen. Das ist ja überhaupt nicht problematisch.
Ja.
Aber das ist ja schon, auf Englisch würde man sagen, nur anecdotal.
Ja, da wollte ich auch nochmal drauf zurückkommen, weil du meintest, du magst diese, oder du bist gegen jede Art von Einschränkung. Bezieht sich das nur auf Erwachsene oder siehst du das auch so für Jugendliche?
Ja, und das ist es jetzt eben, ne? Ich bin der Meinung, das sollte sich nur auf Erwachsene beziehen. Und da ist es natürlich auch wieder schwierig zu sagen, jeder Erwachsene ist gleich. Sobald wir unseren 18. Geburtstag haben, sind wir alle auf einmal genau gleich reif.
Ja.
Das ist saumäßig schwierig. Und deswegen meine ich das auch, nur weil mir persönlich das nicht geschadet hat und ich immer noch sehr, sehr, sehr genau zwischen virtueller und echter Gewalt unterscheiden kann, könnte ich halt nicht die Aussage treffen, das gilt für die anderen 6 Milliarden Menschen auf diesem Planeten eben auch.
Ja.
Insofern, ich bin eigentlich schon dafür, dass wir einen funktionierenden Jugendschutz haben und dass wir versuchen, Leute möglichst, bis sie einen gewissen Reifegrad erreicht haben, von diesen Inhalten fernzuhalten. Weiß aber auf der anderen Seite auch, dass erstens die Grenze zu ziehen, wann jemand reif ist und wann noch nicht, saumäßig schwierig ist. Und zweitens ist mir auch völlig klar, dass etwas, weil es verboten ist, nur noch interessanter ist.
Ja, wobei ich bin ja der Meinung, also ich mag den aktuellen Zustand, den wir haben in Deutschland eigentlich ganz gerne. Ich finde, es sollte bessere Möglichkeiten in der Wirtschaft geben, an indizierte Spiele zu kommen, obwohl das jetzt natürlich ein geringeres Problem ist. Ich bin gegen die Beschlagnahmung, wobei die Beschlagnahmung aufgrund von Gewalt relativ stark abgenommen hat.
Mhm.
Und über verfassungsfeindliche Symbole und sowas, da kann man nochmal getrennt drüber reden. Oder je nach Inhalt wäre ich dann da zum Beispiel dafür. Aber bei Gewalt ist es so, dass es ist ja nicht so, als wäre es nicht erlaubt, dass ein 15-Jähriger GTA spielen kann.
Ja.
Sondern wenn die Eltern das Spiel für den kaufen und sagen, der ist reif genug aufgrund unserer Einschätzung und ich finde, so eine Entscheidung sollte bei den Eltern liegen, können die dem das ja geben. Es gibt kein Gesetz dagegen. Da kann man natürlich nochmal argumentieren, sollte es da irgendwie eine Grenze geben, wie weit Eltern das entscheiden können, weil, naja, bei uns haben wir ja Sachen, wo wir das Kindeswohl über das Entscheidungsrecht der Eltern stellen, was ich auch ganz gut finde insgesamt. Aber bei Videospielen ist es ja im Moment nicht so. Sondern du kannst auch deinem 5-Jährigen GTA oder Manhunt jetzt nicht, aber Postal 2 zum Beispiel geben, ist, glaube ich, auf Liste A. Oder zumindest sehr viele gewalttätige Spiele. Und es würde nichts dagegen sprechen. Und das finde ich eigentlich ganz okay, dass die Eltern dann noch mal als Zwischenlayer da sind und entscheiden können, gegeben an wie reif ist das eigene Kind, was kann ich dem zumuten und was lasse ich denen dann sich anschauen. Vor allen Dingen, weil die Wissenschaft ist sich ja da auch nicht ganz einig. Wir sind ja sehr in diesem Sektor der Spielemagazine, die natürlich jede Studie, die gegen die Gewalt, den Gewalteinfluss auf Minderjährige hat, sehr, sehr nach vorne rückt und Sachen, die das dann eher bestätigen, klar, nicht so wirklich erwähnen.
Ja.
Das heißt, ich habe mich im Vorfeld mal ein bisschen umgeschaut und geguckt, was sagen denn so verschiedene Sachen dagegen. Und insgesamt ist der Konsens, dass viele Psychologen schon daran glauben, dass da ein Zusammenhang besteht, es damit aber Probleme gibt, da komme ich gleich zu, aber erstmal so grundsätzlich die American Psychological Association, das ist jetzt die, von der ich eine ganz klare Aussage gefunden habe, die sagen, dass es ganz klar einen Zusammenhang mit aggressivem Verhalten von Kindern und Minderjährigen im Zusammenhang mit Gewalt in Videospielen gibt. Mhm. Jetzt gibt es wiederum eine Gruppe aus Wissenschaftlern, die sagen, dass da falsche Maßstäbe angesetzt werden, dass zum Beispiel das sehr leichtes aggressives Verhalten wie lauter sprechen, Schimpfwörter benutzen, dass das als aggressives Verhalten gewertet wird.
Ja.
Und dass es vor allem in den Minuten nach dem Spielen auftaucht. Es gibt aber keine Forschung gibt, die Gewalt in Videospielen mit irgendwelchen physischen Gewalthandlungen in der echten Welt gleichsetzen kann. Das scheint relativ schlüssig zu sein. Das heißt, die Frage ist, was ist aggressives Verhalten? Wie gesagt, es gibt den Großteil der psychologischen Wissenschaftler, sagt, es gibt einen Zusammenhang. Und dann gibt es eine kleinere Gruppe, die sagt, ja, aber da werden teilweise Forschung oder Studien unterdrückt, die dem widersprechen, weil es halt, ne, man will halt nicht so gegen die Masse gehen. Gleichzeitig hat der amerikanische Supreme Court 2011, da ging es dann auch um sowas, und da hat dann der verstorbene Antonio Scalia, einer der Richter des Supreme Courts, gesagt, die Korrelation, die aus den Studien hervorgeht, ist geringfügige Echtwelteffekte. Kinder fühlen sich aggressiver, aber nur indem sie halt ja lauter sind, nur in den paar Minuten, nachdem sie ein gewalttätiges Spiel gespielt haben. Und deswegen, ja, sieht der oberste Gerichtshof in den USA zumindest da keinen Zusammenhang, der groß genug ist, dass da irgendwelche Gesetze beschlossen werden können.
Ja.
Also heißt aber auch, dass sich nicht alle ganz einig sind. Und dann finde ich halt daraus hervorgehend schon okay, dass man sagt, okay, dann packen wir da so ein Soft-Limit drauf. Und dann können Eltern das noch entscheiden. Es ist jetzt auch nicht so, als würden ständig irgendwelche Spiele indiziert oder ab 18 freigegeben werden, ne?
Ja,
ja. Also, und Assassin's Creed ist ja zum Beispiel ab 16.
Genau. Ja, und da denke ich halt auch wieder, es hängt sehr, sehr viel vom Individuum ab, und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob man sagen sollte, weil es bei einigen Leuten eben zu einem höheren Aggressionspotenzial führen könnte, verbieten wir es für alle. Aber nochmal, ich fände es eigentlich ganz schön, wenn die Entwickler selber die extremen Gewaltdarstellungen auf einige wenige Spiele beschränken würden. Also ich fänd's schön, wenn wir wenn jetzt nicht jedes Spiel so eine Art von Brutalität wie The Last of Us 2 einbauen würde. Das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt nötig.
Ist aber auch nicht so, als gäbe es nicht genug,
genau,
genug Breite. Und ich finde, dass Gewalt als Schockfaktor ist eher zurückgegangen. Und dann ist natürlich die Frage, was ist das Nächste und was erlauben wir, wenn es darum geht, an diese Grenzen zu gehen, ne? Also, da sind die Entwickler natürlich noch viel vorsichtiger, weil es weil es sich anders verhält, aber zum Beispiel könnte man auch sagen, was ist mit sexueller Gewalt?
Ja, oh Gott.
Sieht das dann anders aus? Ja. Wo stoßen die Argumentationen, die wir zu normaler, in Anführungsstrichen, Gewalt in Videospielen haben, wie ziehen die dann in dem Maßstab? Was ist da der Einfluss?
Ich glaube auch so ein bisschen, auch in diesem Zusammenhang, glaube ich, wieder, wir sind so ein bisschen die goldene Generation. Ich bin, weiß Gott, kein Mensch, der sagt, früher war alles besser. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass wir Glück gehabt haben insofern, dass wir, dass unsere Desensibilisierung, was Gewalt angeht, angefangen hat mit wirklich völlig unrealistischen Gegnermodellen. Also wir haben eben tatsächlich mit einem Wolfenstein angefangen, uns an Gewalt in Videospielen zu gewöhnen, was jetzt sehr, sehr, das klingt nicht besonders gut, sich an Gewalt in Videospielen zu gewöhnen, aber ich muss das kurz ausführen. Wenn du bei Wolfenstein einen Gegner umgeschossen hast, hast du nicht gedacht, das ist ein echter Mensch. Aber jemand, der heute anfängt, Videospiele zu spielen, oder auch jemand, der jetzt kein wirklicher Vielspieler ist und die Gewaltdarstellung in Videospielen von heute sieht, ich glaube, das ist nochmal ein anderer Schnack.
Ja.
Weil das deutlich näher an echter Gewalt dran ist. Und deswegen.
Aber hat es wirklich einen Einfluss? Man könnte ja auch sagen, das hatte 2003 war schon ein anderer Schnack, als halt so Sachen wie Postal und sowas schon rausgekommen sind. Und ein 18-Jähriger ist damit aufgewachsen. Und ich sehe jetzt nicht irgendwie viele 18-Jährige amok laufen.
Nee, natürlich nicht. Aber das ist eben genau die Frage, die ich mir stelle. Ob es da eine Veränderung gibt. Ich für meinen Teil bin halt ganz froh, dass ich diese langsame Steigerung hatte. Dass ich eben mich erstmal an unrealistische Gewalt gewöhnen konnte, bevor ich auf den krassen Stoff, den harten Stoff, den realistischen Stoff umgestiegen bin, der eben heutzutage rauskommt.
Ja, aber vielleicht ist das auch ein Grund, warum dieser Wow-Faktor zurückgegangen ist und warum es jetzt nicht mehr so viele Spiele gibt, die darauf setzen, weil wir immer danach geguckt haben, boah, welches Spiel ist noch krasser? Boah, das ist jetzt rausgekommen, das ist noch krasser.
Ja.
Und jetzt, wie viel krasser willst du es noch machen? Ne? Also gerade wenn es über übertriebene Splattergewalt geht, dann sagt halt jemand, ja, gab ja Mortal Kombat schon. Wenn jemand sagt, ja, hier mehr realistische Gewalt, dann sagt jemand, ja, hast du Manhunt nicht gespielt? Das gab es alles schon.
Ja,
und es gibt weniger Grund, diesen Anreiz zu schaffen, das nochmal zu übertrumpfen.
Ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ja, vielleicht ist das sogar einfach was Positives. Du kannst dich, heutzutage ist es eben kein Verkaufsargument mehr. Ne? Du kannst dich damit nicht mehr herausstellen als die Speerspitze, dass du irgendwas vorantreibst. Und deswegen, ja, vielleicht ist dieser Wow-Faktor und dieser wirtschaftliche Anreiz einfach auch zurückgegangen. Ja.
Ja, und ich glaube, das ist auch das, was dann so Sachen wie, also noch schlimmere Sachen wie sexuelle Gewalt und sowas quasi dann noch als Barriere existiert, weil ich glaube, da gibt es auch keine Nachfrage für.
Ja,
das fühlt sich für die meisten Leute nicht gut an. Und deswegen gibt es da keine Kundenzielgruppe und deswegen ist die Gefahr, dass es sowas in der Breite gibt, auch relativ gering. Das ist dann mehr eine Entscheidung, wie gehen wir rechtlich mit den einigen wenigen Sachen um, weil irgendwer macht es dann ja halt doch.
Ja,
ich muss auch sagen, dass es relativ schwierig war in der Recherche jetzt. Ich habe ja so ein paar Listen angeguckt, was sind die brutalsten Spiele, die rausgekommen sind oder sowas, ne? Und das sind dann so Sachen wie das Columbine-RPG aufgetaucht, ein Amoklauf, der sehr auf, wo Videospiele ja damals als Mitgrund quasi angegeben wurden von den Medien und Doom quasi als Mitauslöser viel diskutiert wurde. Und dann hat irgendeiner dazu mal so ein RPG-Maker Rollenspiel gemacht. Das Spiel ist jetzt aber nicht besonders brutal. Das bezieht sich natürlich auf irgendwas, auf einen ein kontroverses Thema, aber es ist jetzt nicht so, als gäbe es eine krasse Gewaltdarstellung in dem Spiel. Das sind halt irgendwie so 16-Pixel-Figuren ohne jetzt irgendwie drastische Gewaltdarstellung. Das gleiche mit Night Trap, was ja in den USA zu einer krassen Kontroverse geführt hat und auch zur Mitgründung zu ESRB. Ich weiß nicht, ob du Night Trap mal gespielt hast.
Das ist
lächerlich. Das war damals eines der ersten Spiele im CD-Zeitalter, wo man halt Full-Motion-Video einsetzen konnte. Und das Spiel war, da waren halt irgendwie ein paar Mädels, leicht bekleidet, die eine Pyjama-Party gefeiert haben oder was. Und dann kommen so komische Monster, die die entführen wollen. Und du bist dann quasi du bist in so einer Schaltzentrale, hast dann verschiedene Kameras, kannst zwischen den Räumen hin und her schalten und musst die dann beschützen. Quasi, dass die nicht von diesen komischen Monstern, und die Monster sind halt echt Leute in so komischen schwarzen Anzügen, die so ein bisschen aussehen wie Power Ranger Bösewichter, mit so einem Stab, der quasi wie so eine Krabbenzange am Ende hat.
Ja, okay.
Und die schnappen die dann um den Hals und ziehen die dann aus dem Raum. Und das ist der Grad an Darstellung,
ja,
die da geboten wird. Riesenkontroverse, taucht heute noch in jeder Liste auf. Da ist meiner Meinung nach überhaupt keine Gewaltdarstellung drin.
Ja, ja, ja. Ja, also die Maßstäbe haben sich einfach im Laufe der Zeit massiv verändert, ne? Ja.
Na gut, also ich bin durch meine Liste mehr oder weniger durch. Ich habe natürlich noch ein paar Spiele hier und da, ein paar kleine Anekdoten, England-Schüleraustausch, alles mitgenommen, was so geht, ein Arcade, schon auf der Überfahrt im Boot und dann gekauft im Laden, was das Taschengeld so hergab. aber keine großen Insights mehr. Wie sieht's bei dir aus?
Ich bin tatsächlich auch durch. Ich glaube, wir haben über alles geredet, über was ich reden wollte.
Ja, Zukunftsprognose vielleicht noch?
Also was ich mir wünschen würde, hatte ich ja schon gesagt, ein bisschen mehr Zurückhaltung auch auf Seiten der Entwickler. Deswegen, ich fand deinen Punkt sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut, dass es diesen Wow-Faktor gegebenenfalls nicht mehr so stark gibt wie früher und dass eben dadurch auch der Incentive wegfällt, sich in der Richtung zu profilieren. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mittlerweile so ein Plateau erreicht haben.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass es nicht unbedingt brutaler wird. Was ich mir fast schon wünschen würde, ist, dass sich ein paar Entwickler mal Gewalt aus einer anderen Perspektive nähern, nämlich nicht als Belohnungselement nur unbedingt, sondern halt, wie das ein negativer Einfluss sein kann, wie man sich unwohl fühlen kann und wie das ernster angegangen werden kann, quasi als, ja, aus storytechnischer, atmosphäremäßiger Herangehensweise. Wobei natürlich dann dieses Problem der Dissonanz zwischen dem, was du als Spieler dann tust und was das Spiel hat, dass man da relativ vorsichtig mit umgehen muss.
Ja.
Aber ja, da gibt es, glaube ich, viel Unerforschtes, Interessantes noch, worauf sich Entwickler, gerade Indie-Entwickler, beziehen können.
Ja.
Cool. Dann war es das für heute.
Vielen Dank.
Danke dir und natürlich allen Leuten fürs Zuhören. Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.